Heute ist nach unserer Zählung der 18. Sonntag nach dem Dreieinigkeitsfest. Und dazu ist dieser Text gegeben aus dem Epheserbrief, dem 5. Kapitel. Und dieses Kapitel beginnt: So folgt nun Gottes Beispiel als die geliebten Kinder und lebt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat. Ich lege Sie auch die Überschrift für den heutigen Textabschnitt. Es geht nachher weiter in Vers 15. So seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt. Nicht als Unweise, sondern als Weise. Und kauft die Zeit aus, denn es ist böse Zeit. Und darum werdet nicht unverständig, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Und sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen und sagt Dank Gott dem Vater, allezeit, für alles, im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Amen. Ums Nachahmen geht es, liebe Gemeinde. Nachahmung gibt es in der Musik. Ein Komponist ahmt ein Thema nach. Imitation, sagen die Musiker und meinen jenes wichtige Mittel polyphoner Mehrstimmigkeit. Oder Nachahmung gibt es im Recht. Techniker ahmen ein Produkt nach. Imitation, sagen die Juristen und verweisen auf das Patentrecht oder Warenzeichenrecht. Imitation gibt es aber vor allem in der Pädagogik. Kinder ahmen ihren Vater nach. Der eine ist Lehrer, die Kinder spielen Schule. Das Esszimmer wird zum Klassenzimmer umfunktioniert. Der Bub steht an die neu angeklebte Raufasertapete und schreibt dort mit Filzschreiber. Dann werden Mutters Fotoalben verteilt und Schönschreiben geübt. Und Höhepunkt ist immer Turnen mit Trampolinspringen im Elternbett. Kinder ahmen ihren Vater nach. Oder der Vater ist Arzt. Die Kinder spielen Krankenhaus. Die Küche wird zur Ambulanz. Die Tochter bittet alle zur Vorsorgeuntersuchung. Der Puls wird mit der Eieruhr gemessen und die Zunge mit dem Maro abgestrichen und die Küchenwaage bricht unter dem Gewicht zusammen. Kinder ahmen ihren Vater nach. Oder der Vater ist Pfarrer und die Kinder spielen Kirche. Das Pfarrhaus wird zum Gotteshaus und die Mutter darf Mesnerin spielen und läutet die Hausglocke. Kleine Schwester ist Organistin und legt einen Disk auf und der kleine Bub, der tritt auf die Veranda und ruft in die übervölkerte Fußgängerzone, liebe Gemeinde. Kinder ahmen ihren Vater nach. Das ist wichtig, denn ohne Nachahmung gibt es keine geistige, keine psychische Entwicklung. Kinder müssen ihren Vater nachahmen. Müssen nachahmen, wenn sie nicht geistig verkrüppeln wollen. Lehrerskinder und Doktorkinder und Pfarrerkinder, auch Gotteskinder. Und dazu gehören die, die von ihm in der Taufe angenommen wurden, obwohl sie nichts Annehmbares haben. Das sind die, die er in der Bekehrung aufgenommen hat, obwohl nichts Bemerkenswertes in ihrem Leben ist. Das sind die, die durch Taufe und Bekehrung in seiner Gemeinde, bei ihm, in seiner Familie adoptiert sind. Diese sind gemeint, diese Kinder. Ahmt ihn nach, versteht seinen Willen, werdet Mimen Gottes, nicht Pantomimen, die 2 Stunden lang die Leute verzücken, auch nicht Schauspieler, die Leute unterhalten, auch nicht irgendwelche Bühnendarsteller, die in andere Rollen schlüpfen und dann noch fromm mimen, fromme Schminke ist schrecklich, sondern Kinder sind Mimen Gottes, sind Nachahmer, die Gottes Wesen, sorgfältig steht hier, genau übersetzt, akribisch genau, Gottes Wesen erfassen wollen und es in ihrem Leben verwirklichen. Nur drei Linien möchte ich unterstreichen, nämlich einmal, diese Kinder, sie ahmen ihren lieben Vater nach. Und nicht die liebe Diana in Ephesus. Sie war ja Stadtgöttin und als Kolossalfigur aus purem Gold glitzerte sie durch den marmorschweren Artemision-Tempel, der zu den sieben Weltwundern der Antike gehörte. Einfach eine goldige Frau war es, die die Männer nur so blendete. Sie war Stadtgöttin und trug Ehren, sieben Ehren im Arm als Zeichen ihrer Fruchtbarkeit. Einfach eine anziehende Frau, die die Männer nur so anzog. Sie war Liebesgöttin und verkörperte das stolze Vita mit Wein, Weib und Gesang. Einfach eine reizende Frau, die mit ihren reizenden Liebesdienerinnen alle in einen richtigen Rauschzustand versetzte. Lieb ist die liebe Diana von Ephesus, so hieß der viel tausendstimmige Chor derer, die dort im Zug Tag aus Tag ein, Jahr aus Jahr ein hinaufstauten, um dort ihre Gebete niederzubringen. Dort waren sie und dieser Zug ist überhaupt nie abgerissen, obwohl dieses Weltwunder schon längst in Schutt und Asche liegt. Dort, wo dargestellt wird ohne Scham, dort ist Diana. Dort, wo befriedigt wird ohne Gewissen, dort ist Diana. Dort, wo geliebt wird ohne Liebe, dort ist Diana. Dort, wo getrunken wird ohne Aufhören, dort ist Diana. Diana ist zur allgegenwärtigen City-Königin auch unserer Welt geworden. Und deshalb mahnt der Apostel, auch wenn er ein ganz, ganz einfacher Rufer in unserer Welt und Gesellschaft geworden ist, ahmt sie nicht nach. Versteht Gottes Willen. Hände weg von aller Unreinigkeit. Spielt nicht mit dem Feuer. Glaubt denen nicht, die meinen, vor der Ehe Erfahrungen sammeln zu müssen. Glaubt denen nicht, die meinen, ohne Ehe mit einem Partner glücklich werden zu können. Glaubt denen nicht, die neben der Ehe noch ein größeres Glück suchen. Glaubt ihnen alle nicht. Diana lügt, Diana betrügt. Diana, die verbindet Liebe mit Lust. Und das führt in die Lastersünde. Aber der Apostel verbindet Liebe mit Opfer und das führt in die Freude. Liebe hat überhaupt nie mit Lustgewinn zu tun, sondern immer mit Opferfähigkeit. Nur wer opfert, der liebt auch. Nur wer hergibt, der liebt auch. Nur wer schenkt, der liebt auch. Und unser Gott, den wir nachahmen sollen, der war hochgradig opferfähig. An Weihnachten ist es zu sehen. Ja, schenkte er, opferte ja nicht nur ein paar Flowers zu Weihnachten, ein paar Grüße, ein paar Greetings, eine Karte. Nein, er opferte das Größte, was er hatte. Nämlich, er opferte seinen Sohn. Nicht nur irgendeinen Sohn, sondern seinen einzigen Sohn. Mir fällt jener Mann ein, den ich immer drunten in der Kernerstraße jahrelang besucht habe. Oben im sechsten Stock wohnte er. Ich erinnere mich noch an den ersten Besuch. Er wollte mich überhaupt nicht hereinlassen, obwohl ich mit einem Strauß zum 80. Geburtstag kam. Verschlossen war es. Und als ich läutete und läutete, rief er schließlich heraus, mir braucht nichts. Dann habe ich gesagt, aber vielleicht ein Blumenstrauß. Und dann brummelte er, das ist recht nichts. Und dann rief ich durch die Glasscheibe, aber Entschuldigung, ich bin der Pfarrer und will zum 80. Geburtstag gratulieren. Und da hörte ich, wie er weglief und brummelte, was sich die Landstreicher alles einfallen lassen. Aber ich kam hinein. Immer wieder kam ich hinein. Und unvergesslich, dort saß er, dieser Witwer, auf seinem Stuhl mit einem Bild hinter seinem Kopf. Und sein Gedächtnis war nicht mehr das Beste. Und deshalb am Schluss eines Dienstgesprächs, da fragte er, Herr Pfarrer, wissen Sie, wer das ist auf dem Bild? Ein junger Mann in Soldatenuniform, vielleicht 18 Jahre. Und dann sagte er, wissen Sie, das ist mein Sohn. Der ist in Stalingrad geblieben. Und dann fügte er noch an, er war mein Einziger. Er war mein Einziger. Man kann einem Vater, man kann Eltern nicht einen größeren Schmerz zufügen als das, ihm den einzigen Sohn zu nehmen. Gott hatte nur einen Sohn, einen einzigen, und den gab er. Kein Krieg hat ihn gezwungen. Er gab ihn auf die Erde, er gab ihn in die Krippe, er gab ihn ans Kreuz. Sehet, so hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen einzigen Sohn gab. Liebe zeigt sich am Opfer. Ahmt ihn nach. Dann wird Liebe wieder mit Beglückendem und Edlem und Schönem verbunden. Ahmt ihn nach, dann versetzt Liebe nicht in einen Rauschzustand, der den anderen ausnimmt, sondern in einen Wartestand, wo man sich gemeinsam auf morgen freut. Ahmt ihn nach, dann ist Ehe wieder kein Nomadenexistenz, wo man ein Zelt aufstellt und abbricht und weiter zigeunert. Dann ist Ehe keine Bienenexistenz, wo man von Blüte zu Blüte fliegt und saugt, dann ist Ehe kein Taubenschlag. Ahmt ihn nach, dann wird Ehe wieder geistliche Gemeinschaft, geistliche Zweierschaft auf dem Weg zur Ewigkeit. Zweierschaft auf dem Weg zur Ewigkeit. Ahmt den lieben Vater nach. Das ist das eine. Und das Zweite, was ich unterstreichen wollte, diese Nachahmer, sie ahmen ihren weisen Vater nach. Nicht nur den lieben, sondern auch den weisen Vater. Nicht die weise Diana, diese City-Königin von Ephesus. Sie steckte ja Millionen ein. Reiche Bonzen und arme Schlucker, die griffen tief in die Taschen, um einen Hauch dieses Glückes mitzubekommen. Weiß und reich ist die Diana und nicht dumm und arm wie das Flittchen vom Milieu. Das wussten sie alle in Ephesus. Auch Demetrius. Auch dieser smarte Juwelier, der sich sagte, diese käufliche Liebe, die muss ja auch verkäuflich sein. Dieser gerissene Geschäftsmann sagte sich, diese reiche Diana, die muss ja auch mich reich machen können. Und dieser Marketingstratege, der sagte sich, mit der mache ich den schnellen Euro. Und deshalb bildete er in seiner Werkstatt diesen großen Tempel in Silber gleich nach Dianas en miniature. Und weil ein Rand auf diese wunderwirkenden Nachbildungen, Tempelchen einsetzte, da musste er Mitarbeiter einstellen, seine Verkaufsflächen erweitern und Nachtschichten fahren. Er wurde zum reichen Mann aus diesem einfachen, auf dieser einfachen Boutique wurde eine großflächige Shoppingcenter. Denn reich, vielleicht hat ihm noch ein Texter gesagt, schreib drüber, schreib auf die Schaufenster, schreib auf die Werbezettel, kauft das Glück, kauft das Glück. Und Paulus, auch als einsamer Mahner in der Stadt, der sagt, ahmt's nicht nach, versteht den Willen Gottes. Das Glück ist nie käuflich, gar nie ist das Glück käuflich, sondern er sagt etwas anderes, kauf die Zeit aus, darum geht es, nicht das Glück, kauf die Zeit aus. Es gibt nämlich eine böse Zeit, es gibt eine kranke Zeit, es gibt die galoppierende Zeitschwindsucht. Und viele von uns heute Morgen sind davon auch befallen. Man kann es daran merken, wenn man den Virus hat, wenn man nämlich immer wieder diese Silbe auf den Lippen hat, es pressiert. Das ist die Krankheit. Es pressiert morgens. Der Wecker schellt mit einem Satz in den Jeans, der müde Blick für die Zahnbürste und der Kaffee wird im Stehen verschüttet und so zum Haus hinaus. Pressiert. Mittags reicht es allenfalls zu McDonald's oder einem Hamburger. Es pressiert. Und abends Kino, Kneipe, Kreuzfahrt und Königstraße. Es pressiert. Die 85-jährige Frau droben in Hüten, die sagte mir und schaut in ihrem Zimmer rum, Herr Pfarrer, wenn ich all das sehe, ich komme nicht rum. Es pressiert mit 85. Ernst Jünger, der messerscharfe Zeitdiagnostiker, der spricht von der Monotonie, der Pausenlosigkeit. Und allen Zeitpatienten will ich wieder daran erinnern, was in der Bibel steht, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Im Jahre Null wurden nicht nur die Kalender, sondern auch die Uhren neu gestellt. Die Winterzeit des Todes wurde endgültig abgeschafft. Und die Sommerzeit des Lebens endgültig eingeführt. Seither geht es wieder nach dem Zeittakt des Schöpfers. Alle Zeit, auch meine Zeit, soll von ihm geordnet sein. Kauf die Zeit aus, heißt, meine Arbeitszeit darf mich nicht zu Tode hetzen. Er schenkt doch Atemübungen der Seele. Meine Urlaubszeit darf mich doch nicht durch die Gegend jagen. Er stellt Ruhepausen in meine Jahre. Und die Krankheitszeit darf mich nicht depressiv machen. Er will doch in der Stille mit mir reden. Und meine Lebenszeit braucht mich nicht mehr ins Grübeln bringen. Er weiß, ob 50 oder 70 oder 80 Jahre die richtige Zeit für ihr Leben sind. Immer wieder schaue ich auf Gottes Uhr. Gottes Uhr, deren Zifferblatt die Bibel ist und die Zeiger, die beides Kreuzesbalken von Golgatha. Und die hat ja um 12 Uhr zu laufen begonnen, als Gott sagte, es werde Licht. 12 Uhr mittags war es, als Jesus geboren wurde. 15 Uhr war es, als Jesus gestorben ist am Kreuz und rief, es ist vollbracht. Und jetzt läuft Gottes Uhr auf die letzte Stunde zu, so wie die früher die Bläser und Sänger auf dem Stiftskirchenturm gesungen und geblasen haben. 12, das ist das Ziel der Zeit. Mensch, bedenkt die Ewigkeit. Darauf kommt es doch an. Mensch, bedenkt die Ewigkeit. Immer und zu jeder Zeit weiß ich, meine Zeit steht in Gottes Händen. Das ist Trost und Freude. Meine Zeit steht in deinen Händen. Sie ahmen ihren weisen Vater nach. Aber auch noch das Letzte. Sie ahmen ihren großen Vater nach und nicht die große Diana von Ephesus. Dort war ja Alarm. Die Predigt des Paulus, die sagte, Gott wohne nicht in wunderwirksamen Tempelchen, die hatte durchschlagende, genauer gesagt geschäftsschädigende Wirkung. Man sah ein Nullwachstum und die Bilanzbücher blieben in roten Zahlen. Dieser gute Mr. Demetrius blieb auf seinen Andenken hocken. Nichts mehr mit Lohnzuwächsen und nichts mehr mit Nachtschichten. Alles ging zurück. Die Angst vor der Arbeitslosigkeit geht um. Das kennen wir auch. Die Angst vor der Arbeitslosigkeit geht um. Und weil dort keine so vage Aussicht auf eine Harzkommission bestanden hat und Harzbeschlüsse. Deshalb zettelten sie eine Demo an. Alles raste Richtung Theater, die 20.000 Plätze waren im Nu besetzt. Und dann fing einer zu schreien an, groß ist die Diana der Epheser. Andere fielen mit ein, groß ist die Diana der Epheser. Und schließlich brüllte der ganze Hexenkessel, groß ist die Diana der Epheser. Keiner wusste recht warum, keiner wusste wozu, keiner hatte den Durchblick. Aber weil alle schrien, weil alle brüllten, deshalb schrie man und brüllte man mit, groß ist die Diana. So wie heute, der Sog der Masse ist ungebrochen, weil alle rennen, rennt man mit, weil alle schreien, schreit man mit, weil alle denken, es ist alles erlaubt, erlaubt man sich auch alles. Und Paulus, dieser einsame Mahner in der Gegend, der sagt, ahmt sie nicht nach, traut den Angepassten nicht, heult nicht mit den Wölfen. Auch Jesus war in solch einen Hexenkessel geraten. Einer schrie, kreuzig ihn, und dann schrien sie alle. Aber er ging durch sie hindurch, so wie Paulus damals auch. Er ging mitten durch sie hindurch, so wie die Nachfolger alle. Sie gehen einsam ihres Weges, geschlagen und verachtet, aber wissend, dass dieser Herr mit ihnen geht. Nicht einstimmend in den großen Chor, groß ist die Diana der Epheser, vielmehr mitsingend, großer Gott, wir loben dich. Herr, wir preisen deine Stärke. Und deshalb heißt es hier, ermuntert euch mit Liedern und Lobgesängen. Eine Macht, als damals drunten im Stiftsgottesdienst vor vielen Jahren zwei Bader-Meinhof-Leute mitten in der Predigt auf der Kanzel standen und eine Resolution verlesen wollten und die große Gemeinde in Schrecken erstarrt war. Da sagte ich nur, wir stehen auf und singen Lobe den Herrn. Die Orgel setzte sofort Tutti ein, unvergesslich. Und dann so wie ein Strom, über 1000 Leute, großer Gott, lobe den Herrn, den mächtigen König. Lieder sind eine Macht, die uns begleiten. Und sag Dank alle Zeit, sag Dank alle Zeit für alles. Das letzte Wort in der Ludwig-Hofacker Kirche muss Ludwig-Hofacker haben. Im Jahre 1825, 3 Jahre vor seinem Tod, schrieb er, aber näher, schrieb er in großer Not, näher kann man wohl nicht an der Ewigkeit stehen, als ich im härtesten Nervenfieber gestanden. Aber wo bleibt nur der Dank, dass der Herr mich unfruchtbaren Baum länger stehen lässt? Ach, mein Heiland, wo bleibt denn nur der Dank? Darf ich Sie fragen, in Ihren Problemen, wo bleibt der Dank? Darf ich Sie fragen, in Ihren Ängsten, wo bleibt der Dank? Darf ich Sie fragen, in Ihrer Krankheit und all den Dingen, die Sie heute Morgen mit hierher geschleppt haben, wo bleibt denn Ihr Dank? Lassen Sie uns neu lernen. Lassen Sie es jetzt miteinander, lassen uns jetzt miteinander tun. Danket. Danke dem Herrn, das die Macht, das gibt Kraft. Amen. Wir wollen beten. Doch Herr, undankbare Gesellen sind wir alle miteinander. Meistens stellen wir den Dank ganz hinten an. Und dann bringen wir unsere Bitten und Fürbitten. Danke, dass du die alle hörst, aber höre doch auch jetzt unseren Dank. Unseren Dank, dass du uns bis zu diesem Gottesdienst getragen hast. Geleitet und geführt, auch durch dunkle Zeiten. Danke jetzt für diesen Gottesdienst, für diese Gemeinschaft, für diesen Platz, für die, die auch mitgehen dieses Weges. Und Herr, lass uns nun mit diesem Dank auch nach Hause gehen.
dass wir es nicht vergessen, wenn all wieder die Aufgaben auf uns zukommen. Auch dann, wenn es dunkel wird und Krankheiten kommen. Sei du zu Hause, sei du in unseren Familien. Sei du in unserem Volk und Land und sei du in dieser Welt. Erbarme dich derer besonders, die gar nicht mehr danken können und denen die Not den Mund verschlossen hat. Gib du ihnen und zeig du dein Angesicht, dass ihnen der Mund und ans Herz aufgeht, auch dich zu loben und zu preisen und einmal, Herr, vor dem Throne Gottes. Lass uns dabei sein, wenn gedankt und gelobt und gepriesen wird. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.